Ja, ich habe mal im Internet geguckt nach Heimatgedichten. Ich habe jetzt einfach mal eins herausgegriffen von den vielen möglichen Heimatgedichten, die es so gibt. Ist jetzt nicht das schwülstigste, eher eins, was ich so vom Inhalt nachvollziehen kann, also rein textlich. Ich lese euch einfach mal ein Heimatgedicht vor. Das ist von Karl Ernst Knoth. Wer immer das ist, ich habe keine Ahnung. Kennt ihn jemand? Karl Ernst Knoth? Kein Badel, Schwabe? Okay. Auf den Hügeln meiner Heimat liegt so eine linde Liebe, als ob hier Erfüllung stünde und nichts mehr zu wünschen bliebe. Lenke drum auch meine Schritte nicht mehr hin zu weiteren Fernen, ist doch hier herabgestiegen schon ein Leuchten von den Sternen. Was deutlich wird an so einem Text ist, dass der Mensch, der dieses Heimatgedicht gemacht hat, eine emotionale Verbindung hat zu das, was auch immer Heimat bedeutet. Ich komme aus einer Generation, wo man den Begriff Heimat eher kritisch sieht. So 60er, 70er Jahre war Heimat und das Loslösen sich von diesem Begriff Heimat eng verbunden mit dem Loslösen von von NS-Vergangenheit, von festen Regeln. Es ging darum, gerade halt nicht Heimat zu haben, sondern genau das Gegenteil, was anderes zu machen. Und da Heimat sich für uns im Normalfalle ja eigentlich definiert in unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit heraus, hat Heimat automatisch auch immer etwas von gestern. Weil das, was gerade nagelneu ist, ist ja nicht Heimat, sondern es ist ja immer etwas, was in der Vergangenheit liegt. Von daher ist es auch ganz natürlich, dass wenn wir den Begriff Heimat verwenden, immer irgendwie so ein Stück nach hinten gucken. Und gerade in Situationen und in Kultursituationen, wo man nicht nach hinten, sondern nach vorne gucken will, bekommt Heimat dann so einen komischen Beigeschmack. Etwas ganz Wesentliches an der Heimat ist, dass die Heimat etwas Spezifisches hat. Etwas, was woanders nicht so ist. Wenn wir im Ruhrgebiet sind, dann stelle ich irgendwie fest, oder ich meine festzustellen, dass man mit den Leuten im Ruhrgebiet einfacher reden kann als mit den Leuten hier. Ich meine das so, ne? Das ist rein subjektiv, aber ich empfinde das so. Und man kann da auch irgendwie auch klarere Ansage machen. Da ist keiner sauer, wenn man sagt, nee, das war scheiße. Sondern dann sagen die, ja, wie jetzt? Aber das ist natürlich ein subjektives Erleben. Wir haben aber eine Situation, in der wir in unserer Welt einen immer größeren Blick kriegen dafür, was alles in der Welt geschieht. Wir haben einen immer größeren Kulturaustausch. Das bedeutet, dass das Heimatspezifische immer stärker nivelliert wird. Heimat kann zum Beispiel McDonald's sein, weil die Hamburger schmecken überall gleich. Und egal in welche Innenstadt du gehst, da wird H&M sein, da wird McDoof sein, da wird, ne? Versteht ihr, was ich meine? Es ist überall gleich. Ne? Die Leute tragen keine Trachten mehr, sondern die tragen überall nur noch Jeanshose. Man kann nicht mehr die Mädels aus dem Schwarzwald erkennen an ihrer Jeanshose, weil es ist die gleiche Jeanshose, wie sie auch in L.A. getragen würde. Weil die Mädels aus dem Schwarzwald ja unbedingt die Jeanshosen aus L.A. haben wollen. Von daher egalisiert sich das ein bisschen. Trotzdem ist es so, dass wir als Menschen ein Bedürfnis haben, irgendwo hinzugehören und irgendwo zugehörig zu sein und irgendwo eine Heimat zu haben. Zu wissen, das ist meins, da gehöre ich hin, hier habe ich ein Recht zu sein. Hier kann mich keiner rausschmeißen. Und mein erster Gedanke ist, Heimatlosigkeit, die Grundtendenz des modernen Lebens. Es wird viel erzählt von Menschen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden, zum Beispiel durch den Zweiten Weltkrieg und die dann neu anfangen mussten, in anderen Gegenden Deutschlands. Aber wenn wir uns heute die Situation vorstellen, ist es so, dass ein großer Prozentsatz unserer Bevölkerung automatisch bei der Jobsuche schon seine Heimat aufgeben muss. Ich meine, wer kann heutzutage noch verlangen, seinen Job zu finden in 40 Kilometer Umkreis von dort, wo er wohnt? Das ist heutzutage schon, kriegt man schon Schwierigkeiten mit dem Arbeitsamt, wenn man sagt, nee, ich will nicht meinen Job so weit suchen. sondern es wird von uns erwartet. Firmen erwarten das von ihrem Leitungspersonal, dass sie bereit sind, wenn irgendwo eine grundlegende Änderung in der Firma ist, dass man da mitzieht. Wir sind jetzt von Meier und so aufgekauft worden. Unsere Firmenzentrale wird nach Berlin verlegt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns kommen. Sie haben 2 Wochen Zeit, aber Sie können auch gerne aufhören zu arbeiten. Das heißt, wir haben eine Tendenz, in der wir eine moderne Art von Heimatlosigkeit haben, die aber personifiziert ist, dass jeder Einzelne für sich persönlich. Das heißt, es gibt kein allgemeines, gemeinsames Erleben von, wir sind aus unserer Heimat weggedrückt worden, sondern jeder Einzelne erlebt das für sich in unterschiedlichen Lebenssituationen und aus unterschiedlichen Begründungen. Aber was wir sehen ist, dass sie immer stärker durchmischt werden. Welche Eltern haben noch den Genuss, dass ihre Kinder in ihrer Nähe wohnen? Wie viele junge Paare mit kleinen Kindern haben den Genuss, dass Oma und Opa in der Nähe wohnen und tatsächlich mal einspringen können? Das sind Dinge, die in unserer Gesellschaft immer stärker werden. Wir müssen aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aus Jobgründen, müssen wir bereit sein, unser soziales Netzwerk aufzugeben. Und solange wir Kraft haben, ein soziales Netzwerk wieder aufzubauen, ist das auch kein großes Problem. Aber in dem Moment, wo es schwieriger wird, weil wir aus persönlichen Situationen heraus das nicht mehr so einfach machen können, wird es unter Umständen eine Belastung. Eine andere Art und Weise, wie Menschen heutzutage sehr oft Heimat verlieren, ist, dass Familienkonstellationen zusammenbrechen, zum Beispiel durch Scheidung. Auf einmal ist mein Freundeskreis weg, weil er war dieser gemeinschaftliche Freundeskreis und der funktioniert jetzt nicht mehr. Und das Haus, worin ich gewohnt habe, da wohnt jetzt der andere Partner drin und ich muss ausziehen, ich muss woanders hin, ich muss neu anfangen. Ich denke, auch da gibt es einen großen Prozentsatz in unserer Bevölkerung von Menschen, die aus ihrer gewohnten Heimat vertrieben werden durch den Zusammenbruch einer Ehe und die schlagartig neu anfangen müssen. Mit einem neuen Zuhause, mit einem neuen Freundeskreis, denen das, was sie als Zuhause empfunden haben, einfach genommen wird. Das sind Gründe, weswegen wir in unserer Gesellschaft eine Tendenz haben, dass wir immer stärker Heimat verlieren. Es gibt natürlich Alternativen dazu. Wir versuchen, in die Virtualität zu entfliehen. Das heißt, auf Facebook kann man seine Freunde immer erreichen, egal wo man gerade wohnt. Aber das betrifft ja eigentlich nur einen kleinen Ausschnitt der Kommunikation. Welcher meiner Freunde auf Facebook, die irgendwo in der Welt verteilt sind, kann mir zur Hilfe eilen, wenn es mir mal wirklich dreckig geht? Ein Kumpel von mir hat erzählt, und das hat ihn wirklich total schockiert, ganz plötzlich hatte der einen Schlaganfall am Silvesterabend, ist im Krankenhaus gelandet und bei ihm auf dem Zimmer war ein Mann so zwischen 40 und 50, der hatte auch einen Schlaganfall gehabt, das war geschehen auf der Arbeit und der hatte niemanden, der ihn besuchte, aber vor allen Dingen hatte er niemanden, der ihm frische Wäsche vorbeibringt. Er war geschieden, er war neu dahingezogen, er kannte niemand, er hatte niemand, nur seine Arbeitskollegen. Und er musste dann vom Handy aus versuchen, auf der Arbeit jemanden zu überreden, dass ein wildfremder Mensch bei ihm zu Hause vorbeigeht und ihm wenigstens mal Schlafanzug und ein bisschen Unterwäsche, das, was man so braucht, besorgt. Das meine ich damit, dass wenn wir Kommunikationsstrukturen, zum Beispiel via Internet haben, ist das eine große Hilfe. Aber wenn wir sozusagen im realen Leben in eine Schwierigkeit, in eine schwierige Situation hineinkommen, dann haben wir auf einmal kein Netzwerk, was uns hält. Wir sind auf eine andere Art heimatlos. Wir sind nicht auf diese Art heimatlos, dass wir die Hügel, die wir so lieben, aus unserer Kindheit verloren haben, sondern wir sind heimatlos, weil unser soziales Netzwerk immer wieder zerstört werden kann oder es von uns verlangt wird, dass es zerstört wird. Und darin ist noch nicht enthalten, dass global gesehen es immer auch noch diese Strömungen gibt, dass Menschen auf der Suche nach Heimat sind. Aus Grund der Folge von Kriegen, so wie wir es jetzt gerade in Syrien mitkriegen. Aufgrund von permanenter Armut und aufgrund von Klimawandel kann das auch geschehen. meine, im Ruhrgebiet macht man Witze darüber. Stell dir vor, die Klimaerwärmung kommt, die Nordsee geht einen Meter höher, dann kommen die ganzen Holländer rüber ins Ruhrgebiet. Obwohl ja eigentlich immer die Ruhrgebietsleute zum Urlaub nach Holland fahren, dann ist das sozusagen die Rache für 30 Jahre lang deutschen Tourismus in Holland. Zwei Antworten möchte ich überlegen zu dem Thema Heimat und wo wir Heimat finden können. Der erste Gedanke ist, wir haben unsere Heimat in Gott. Es ist interessant, dass im Alten Testament das Volk Israel sich immer wieder als wanderndes Gottesvolk erlebt. Das heißt, als ein Volk, was eigentlich keine feste Heimat hat, sondern immer wieder in Bewegung ist. Was ein Stück auch zu der Zeitgeschichte passt, weil das Volk Israel ja herausgewachsen ist aus Halbnomaden. Das Volk Israel erlebt sich als Gottesvolk auf dem Weg ins gelobte Land. Damals Abraham, der von Haran aufbrachte in das gelobte Land, der dort unterwegs war und der in diesem gelobten Land keinen Besitz erwarb, sondern als Fremder dort lebte. Dann, dass der Clan Israel, die aus komplizierten Gründen nach Ägypten geraten waren, dort versklavt wurden und die dann von Mose befreit wurden und dann auf dem Weg ins gelobte Land waren, allerdings dafür 40 Jahre aus komplizierten Gründen gebraucht haben, bis sie dann endlich in das gelobte Land kamen. Und dann nochmal, wie in dem Psalm, den ich eben gelesen habe, es thematisiert worden ist, das Volk Israel, das einen Krieg gegen das Volk von Babylon verloren hat, zu einem großen Prozentsatz von seinem Heimatland heraus deportiert nach Babylon worden ist und dort in der Fremde gelebt hat und seiner ganzen Identität beraubt war, weil das Entscheidende als Volk Israel war, wir sind das Volk Gottes und leben im gelobten Land. Und jetzt auf einmal in Babylon passte gar nichts mehr. Das war nicht mehr die örtliche Heimat, es war aber auch nicht mehr die religiöse Identität, weil das gelobte Land war ja das, was Gott gegeben hatte. Das heißt, mit dem Verlust des gelobten Landes ging einher ein Verlust der religiösen Identität. Allerdings, die Sprüche, wie das gelobte Land beschrieben wurde, Milch und Honig, das war natürlich nicht immer da. Das Leben in diesem gelobten Land war auch schwierig. Es gab auch immer wieder Kriege und Ungerechtigkeiten und Schwierigkeiten. Und von daher ist klar, dass diese Welt im Grunde genommen nur beschränkt uns Heimat geben kann. Denn das, wonach wir uns sehnen, dieses Zuhause, wo wir hingehören, wo wir geliebt werden, wo wir unterstützt werden, wo wir nicht verlassen werden, wo es Frieden und Gerechtigkeit gibt, diesen Ort gibt es letzten Endes in dieser Welt auf Dauer nicht. Und darum können wir ganz deutlich sehen im Neuen Testament, dass es eine Entwicklung gibt der Idee, dass die wahre Heimat nicht in einem gelobten Land liegt, sondern dass die wahre Heimat von Gott erwartet wird. Im Hebräerbrief heißt es, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. An dieser Stelle wird also einerseits verbunden die Erwartung Abrahams, in dem gelobten Land zu leben, was ihm eine Heimat ist, aber es wird darauf hin verwiesen, dass er eigentlich einen Wohnort braucht, eine Stadt, das heißt ein befestigter Ort, wo man nicht mehr hin und her ziehen muss und wo der Wind nicht durch die Ritzen des Zelt pfeift, einen Ort, der fest ist und dessen Schöpfer und Baumeister Gott ist. Dort wird sozusagen der Übergang beschrieben von dem Irdischen hinweg zu dem, was Gott uns gibt. Und das wird dann zwei Kapitel weiter deutlicher ausgeführt, da heißt es dann, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Der Blick des Neuen Testamentes geht also weg von der Heimat in dieser Welt, der örtlichen Heimat, der Beziehungsheimat, hin zu der Gegenwart Gottes. Gott ist überall gegenwärtig und Gott ist unsere Heimat. Denn von Gott her sind wir ausgegangen und zu Gott werden wir wieder gehen. Das heißt, Gott ist sozusagen die Klammer, die unser Leben umschließt. Und deswegen ist die wahre Heimat, die uns niemand nehmen kann, die Heimat, in der wir immer geliebt sein werden, die Heimat, die uns immer verstehen wird, die Heimat, die uns immer treu sein wird, das ist Gott. Er ist unsere wirkliche Heimat. Und auch Israel wird letzten Endes erst in Gott, in dem Reich Gottes, seine wirkliche Heimat finden. Das gelobte Land ist sozusagen nur eine Vorstufe oder ein Symbol für das, was Gott letzten Endes dem Volk Israel und uns gibt. Wo immer wir hingehen und in welcher Situation auch immer wir sind, Gott kann uns eine Heimat sein. Und wenn unsere Heimat aus welchen Gründen auch immer zerstört worden ist und wir neu anfangen müssen, Gott ist unsere Heimat und unsere Zuflucht. Mein zweiter Gedanke: Gemeinde muss Heimat geben. Wenn Gott unsere Heimat ist und Gott für alle Menschen da ist und alle Menschen, die in Gott ihre Heimat suchen, Schwestern und Brüder sind, dann bedeutet das, dass die Versammlung von Christen, die Gemeinschaft von Christen, immer eine Heimat ist für alle Menschen, die es so gibt. Egal, wo sie herkommen. Denn nicht die Herkunft eint uns, sondern unser Ursprung in Gott. Wir als Gemeinde können Heimat für andere Menschen sein. Wir als Gemeinde müssen eigentlich Heimat für andere Menschen sein. Denn wenn wir die Gegenwart Gottes in dieser Welt repräsentieren und Gott die Heimat der Menschen ist, dann ist das unsere ganz natürliche Aufgabe. Vielleicht geht euch das auch manchmal so, wenn von gelebtem Christsein die Rede ist oder wenn Leute erzählen von tollen Christen, dann kann man schnell so dieses Gefühl haben, ja, klar, super, dass es so tolle Christen gibt, aber wie soll ich das? Wie kann ich das machen? Ey, hast du mal meinen Zeitkalender gesehen, wie viel wenig Zeit ich habe? Hast du meine Möglichkeiten gesehen? Hast du meine Begabungen gesehen? Klar, ne, es gibt tolle Christen, die tolle Sachen machen und für das Reich Gottes, wer weiß, was reißen. Aber ich kann das und schaffe das einfach nicht. Das ist eine Überforderung prinzipiell für mich oder aus meiner jetzigen Lebenssituation heraus. Und abgesehen davon, ich weiß auch gar nicht, wo ich da jetzt anfangen sollte. Ich glaube, manchmal, wenn wir von gelebtem Christsein reden, reden wir von tollen Dingen, und das ist auch super, aber diese tollen Dinge können uns manchmal auch ermutigen, dass wir selber auch tatsächlich etwas verändern könnten. Zum Beispiel heute sogar. Einfach so, ohne Vorbereitung, ohne Schulung, ohne Bibelarbeit, ohne 2 Jahre vorher zu meditieren, zu fasten, zu beten, erfüllt werden vom Heiligen Geist, Hebräisch, Griechisch lernen und hast du nicht gesehen. Wir können gastfreundlich sein. Wir können für andere Menschen eine Heimat sein. Und das fängt mit ganz simplen Dingen an wie: Hallo, guten Tag, schön, dass du da bist, ich kenne dich gar nicht. Wie geht es dir? Und wie geht es dir, nicht fragen auf die Art und Weise, wie geht es dir, schon halb wieder weggehen, sondern wirklich meinen, wie geht es dir? Und wirklich zuhören, wenn der andere tatsächlich dieses "Wie geht es dir" mal ernst meint und tatsächlich sagt. Ich glaube, das ist eine grundlegendste Möglichkeit, die wir alle machen können und vor der von uns hier sich keiner drücken kann und keiner sagen kann, das schaffe ich nicht. Wir können miteinander gastfreundlich umgehen. Wir können einander Heimat sein. Und Heimat geben fängt mit kleinen Dingen an. Ein wesentlicher Punkt für mich als Jugendlicher, als ich dann irgendwie Christ wurde oder so, waren nicht die herausragenden Predigten, nicht der überzeugende Glaubenseifer, sondern dass diese Jugendgruppe, in der ich gelandet war, dass die freundlich miteinander umgingen und dass Leute, die beim Fußballspielen immer losen, nicht dauernd verarscht werden, sondern freundlich behandelt werden. Das war für mich als jemand, der immer bei Fußballspielen gelost hat und der beim Wählen immer es hieß, naja, den Ralf, den könnt ihr noch haben oder so. Für mich war das eine Riesensache. Aber es war einfach nur, hallo Ralf, schön, dass du da bist. Boah, scheiße, ey, so dämlich, wie du den Ball daneben getreten hast, wie kann man das machen? Aber nicht so schlimm, beim nächsten Mal klappt's. Versteht ihr, so einfache Sachen können einem Heimat geben und können einem das Gefühl geben, ich bin geliebt, ich bin es wert, ich darf hier sein, ich kann hier Heimat finden, auch wenn ich woanders weggeschickt werde. So was ganz Simples. Und diese simplen Sachen brauchen wir alle, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir brauchen das alle. Und wir können das einander geben. Und deswegen, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Aufgabe von uns als Gemeinde, dass wir einander und anderen Menschen Heimat geben. Und dass wir uns bewusst werden, wir können mit so einfachen Sachen, können wir das Leben von Menschen tatsächlich verändern und ihnen Halt, Geborgenheit und Kraft geben. Und das sind zum Teil ganz alltägliche Dinge, an die wir gar nicht denken. Wir eiern immer rum mit dem Kaffeeteam. Wer möchte noch, wer könnte nachher noch mit abwaschen oder so. Das ist irgendwie so ein Doofjob, weißt du, da in der Küche zu stehen und den Dreck wegmachen. Aber es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich irgendwo stehen kann und Kaffee trinken kann und Kekse essen kann oder ob ich irgendwo trocken irgendwo rumstehe. Dieses Gastfreundlichsein hat nichts mit außergewöhnlichen geistlichen Gaben zu tun, sondern hat was zu tun mit füreinander offen zu sein und einander zu dienen. Und das können wir uns allen gegenseitig geben. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die wir als Gemeinde machen können. Wir als Gemeinde können uns gegenseitig Heimat geben. Und ich glaube, die Frage ist weniger, ob wir das können, sondern ob wir das Bewusstsein dafür haben. Das Bewusstsein, ich habe diese Verantwortung, das Bewusstsein, ich kann tatsächlich jemandem etwas Gutes tun, das Bewusstsein, das ändert was. Ich finde dieses Lied History Maker echt gut, aber ich zucke immer zusammen bei diesem Blinde werden auferstehen Blinde werden sehen und Tote auferstehen. Irgendwie, da zucke ich so zusammen. Ey, das wäre krass, wenn sowas in unserer Gemeinde passieren würde. Irgendwie. Aber solange wir das noch nicht hinkriegen, ist Gastfreundschaft schon eine richtig super Sache. Und das meine ich ernst. Klar, wenn Blinde sehen können, verändert das ihr Leben grundsätzlich. Wenn Menschen die Heimat verloren haben und die das Gefühl haben, keiner liebt mich, wenn die erleben, ich werde geliebt und mir wird Heimat gegeben, verändert das auch ihr Leben grundsätzlich. Wir sollten auf die großen Dinge schielen und die nicht aufgeben, aber wir sollten die kleinen Dinge nicht vergessen. Von daran, lasst uns füreinander Heimat sein. Jetzt müssen wir was überlegen mit dem Lied, weil ich habe das nämlich verguckt. Das Musikteam hat nämlich ein tolles Lied zum Anfang sich überlegt. Jetzt weiß ich nicht, packen wir das irgendwie noch rein oder heben wir uns das für den zweiten Gottesdienst auf? Was denkt ihr so? Okay. Dann singen wir jetzt ein Lied, was damit zu tun hat, dass wir alle unterwegs sind, ne? Genau.